Heute gehen wir einen Schritt weiter und gehen hier von Vers 19 bis 27 in Betrachtung. Da haben wir schon einen ganzen Teil davon betrachtet und ich möchte aber diesen Abschnitt lesen, 19 bis 27, damit wir den Zusammenhang haben. Hier heißt es: Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam aber zum Reden, langsam zum Zorn. Denn des Menschen Zorn bewirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Darum leget allen Schmutz und Vorrat von Bosheit ab und nehmet mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, welches eure Seelen retten kann. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, womit ihr euch selbst betrügen würdet. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Manne, der sein natürliches Angesicht im Spiegel beschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei bleibt, nicht als vergesslicher Hörer, sondern als wirklicher Täter, der wird selig sein in seinem Tun. Wenn jemand fromm zu sein meint, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Trübsal zu besuchen und sie von der Welt unbefleckt zu erhalten. Unser Thema heißt heute nach Vers 22: Nicht nur hören, sondern auch tun. Nicht nur hören, sondern auch tun. Und als ich mir etwas Gedanken darüber gemacht habe, dachte ich, wenn man sich mal vorstellt, es gibt einen Architekten, der einen Plan für ein geniales Gebäude erstellt. Vielleicht ein spezielles Gebäude, vielleicht für eine öffentliche Einrichtung. Denkt man da mal in einer Kommune zum Beispiel an eine Stadthalle oder eine Mehrzweckhalle, die viele Funktionen haben könnte. Wow, da freuen sich viele Menschen und viele Vereine und die Gesellschaft, dass man so ein Ding so wunderbar nutzen kann. Oder bei einer Firma, da könnte es ein speziell gestaltetes Firmengebäude sein, das eben gut ist für die Firma und für die Arbeitsplätze, wo alles sehr gut untergebracht ist, die Firma sich ideal weiterentwickeln und vergrößern kann. Aber es könnte natürlich auch ein entsprechendes Wohnhaus sein, um entsprechenden Wohnraum und ein angenehmes Ambiente zu haben. Und jetzt ist der Plan von dem Architekten fertig gezeichnet. Und der Plan wird angeschaut, er wird studiert, er wird erforscht und man freut sich an den genialen Ideen dieses Architekten oder dieses Architektenbüros, das diesen Plan entworfen hat. Doch jetzt die Frage: Was muss als weiteres geschehen, wenn es nicht nur beim Plan bleiben soll? Was muss geschehen, damit dieser Plan nicht nur auf dem Papier besteht, sondern dass dieses Gebäude auch tatsächlich entstehen kann? Ja, natürlich, ihr wisst es alle, es muss zur Ausführung kommen. Sonst wird es letztendlich nur ein Stück Papier bleiben, wo der Plan drauf ist. Es wird immer nur Papier bleiben, an dem man vielleicht auch seine Freude haben kann. Doch man wird niemals wirklich den Nutzen dieses Gebäudes genießen können. Eine große Parallele haben wir hierbei zu dem Wort Gottes. Gott, der Herr, der hat uns anhand seines Wortes, wenn wir da hineinschauen, einen genialen Plan gegeben, einen genialen Ratschluss, wie Gott alles geschaffen hat und wie er sogar gesorgt hat, auch schon bevor der Sündenfall eingetreten ist, dass der Erlöser schon vor dem Sündenfall da war. Das ist erstaunlich, wie Gott die Dinge macht, die ihm aber auch gar nichts entgleist. Er hat alles erschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Er hat auch uns Menschen erschaffen. Wenn es den Schöpfer nicht geben würde, dann würde es dich und mich auch nicht geben. Wir sind ein Geschöpf aus seiner Hand. Doch nicht nur das. Er hat auch uns als seinen Geschöpfen auch sein Wort gegeben. Einen genialen Plan, worin wir erkennen dürfen, was eben das Richtige ist für unser Leben, was gut ist. Er hat uns sein Wort gegeben. Warum? Damit wir erkennen, was sein Wille ist und wie unser Leben in seinem Sinn gelingen kann und wie er dein und mein Leben segnen kann. Zum Beispiel haben wir das bereits in Jakobus 1 erkannt, was uns der Michael gerade gelesen hat, worin es um Anfechtungen ging. Zum Beispiel kann man sich in Anfechtungen furchtbar aufregen. Man kann gestresst und genervt sein ohne Ende. Ich kann mich auch dagegen sträuben und sogar gegen Gott am Ende noch auflehnen. Aber wenn ich daran denke, dass hier der Schöpfer steht, ein genialer Architekt, der uns sein Wort gegeben hat, dann brauche ich mich letztendlich gar nicht aufreiben, brauche nicht meine Nerven kaputt machen. Denn er zeigt uns, wie wir die Dinge in seinem Sinne angehen können. Jakobus sagt, freue dich, wenn du in mancherlei Anfechtungen kommst und halte fest im Glauben, sei darin geduldig. Und wenn es dir an Weisheit mangelt, so bitte Gott um Weisheit, damit du das Richtige zur rechten Zeit tust. Und er gibt es dir gerne und ohne Vorwurf. Und was ist das Endziel der Versuchung oder Anfechtung? Dass wir auf der Nase liegen, dass wir aufgerieben sind, dass wir nicht mehr können? Nein. Das Endziel der Versuchung ist die Bewährung deines und meines Glaubens. Da wird ersichtlich, ob du am Glauben festhältst, ob du an dem Herrn festhältst, ob du mit ihm wandelst oder nicht. Jakobus sagt, du wirst sogar selig sein in deinem Tun, nach Vers 12. Nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche Gott denen verheißen hat, die ihn lieben. Wer liebt Gott? Nur der es aus dem hohlen Bauch raus sagt? Nein, derjenige liebt Gott, der seinen Willen tut, der seine Gebote hält. Das ist derjenige, der Gott liebt. An diesen Dingen wird die Liebe zu Gott offenbar. Wenn wir also Gottes Wort befolgen, dann kommt nur Gutes dabei heraus, dann werden wir gesegnet. Selig ist der Mann, der das tut, was das Wort sagt. Ja, und da kommt der Plan des Architekten letztendlich zustande. Und es ist ja so, Millionen von Menschen haben schon festgestellt, dass nur durch das Umsetzen des Wortes Gottes das Leben wirklich gelingen kann, dass es wirklich einen Sinn hat. Anders kann es nicht wirklich gelingen. Alles andere ist nur ein Scheingelingen und es hält nicht stand. Und genau dahin kommen wir heute. Jakobus 1, Vers 22 sagt, du musst das Wort umsetzen, damit dein Leben gelingen kann. Jakobus 1, Vers 22, seid aber Täter des Wortes, sagt uns Jakobus hier, und nicht nur Hörer allein, worin ihr euch selbst betrügen würdet. Eigentlich ein ernstlicher Vers für uns alle. Und aus diesem Vers entspringt unsere Predigt. Ich möchte auf den ersten Punkt eingehen und der erste Punkt heißt, höre auf Gottes Wort. Jakobus sagt, seid aber Täter des Wortes und nicht nur Hörer allein. Er sagt nicht, du sollst nicht hören. Er sagt schon, höre auf Gottes Wort. Das ist hier mit inbegriffen. Und es ist wirklich gut, sehr gut, dass wir heute hier im Gottesdienst versammelt sind. Einerseits, um unseren Erlöser anzubeten, um dem Herrn zu dienen, aber auch einander zu dienen als Glaubensgeschwister. Der Herr möchte dich auch für andere gebrauchen, um sie auch zu erbauen, um ihnen zu dienen, um auch füreinander da zu sein, um Gemeinschaft miteinander zu haben. Andererseits natürlich aber auch, um unter sein Wort zu kommen und somit gemeinsam auf Gott zu hören. Das Hören auf Gottes Wort ist nämlich ein ganz entscheidender Faktor. Nicht umsonst sagte Herr Jesus an mehreren Stellen im Neuen Testament, ich denke, ihr wisst es, wenn ihr die Evangelien lest, da sagte Herr Jesus, ich habe es mal gezählt, ich habe 7 Mal zusammenbekommen. 7 Mal an 7 verschiedenen Stellen. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Also muss es dem Herrn Jesus ganz, ganz wichtig sein, ob wir hören oder nicht, oder wie wir hören. Ja, und sogar auch im Alten Testament lesen wir das an mehreren Stellen. Eine ganz bekannte ist Jeremia 22, 29. O Land, 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 höre des Herrn Wort. Es ist so wichtig, dass sein Wort läuft, denn auch in unserem Land. Wie gut tut das einem Land, wenn es das Wort Gottes hat und das Wort Gottes hören kann? Wenn wir da nur an die 1500 Kalender von gestern denken, die jetzt unter den Menschen sind, gehen wir mal davon aus, es sind fast 1500 Menschen, die jetzt einen Kalender zu Hause haben. Und jeder Kalender enthält Gottes Wort. 1500 Menschen können jetzt Gottes Wort lesen. Und das Wort Gottes muss gelesen werden, es muss gehört werden, es muss an die Herzen kommen. Es muss an die Menschen herangetragen werden. Du und ich, auch wir, als gerade als Kinder Gottes, wir sollen unbedingt Hörer des Wortes sein. Und hier in Jakobus 1, Vers 19 sagt uns Jakobus sogar: Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören. Schnell zum Hören sein. Hinhören, wenn es gilt. Natürlich in Bezug auf das Wort Gottes. Das heißt, dass wir die Bereitschaft und eine freudige Willigkeit besitzen sollen, das Wort Gottes aufzunehmen und es hören. Doch diese Bereitschaft zur Aufnahme des Wortes Gottes geschieht nicht, eigentlich nicht erst, wenn ich in der Predigt sitze, sondern wann beginnt es denn eigentlich? Sie geschieht eigentlich schon vorher, nämlich in meinen Gebeten, die ich für den Gottesdienst spreche, meine Gebete, die ich auch für die Predigt spreche, für den Prediger, der ist unbedingt angewiesen auf die Predige, auf die Gebete der Geschwister. Da beginnt das Hören. Und dass ich, wenn ich dann unter der Predigt bin oder im Gottesdienst bin, gesegnet werden kann. Also diese Bereitschaft auf das Hören beginnt eigentlich spätestens am Samstagabend. Es hängt viel davon ab, wie bereite ich mich auf den Gottesdienst vor. Wenn ich natürlich Samstagabend bis nach Mitternacht vorm Fernseher hänge und nicht im Wort Gottes lese und nicht ins Gebet gehe, dann brauche ich vom Gottesdienst nicht viel erwarten. Dann brauche ich auch keinen besonderen Segen von Gott erwarten. Dann kann ich kaum so hören, wie Gott will, dass ich höre. Dann kann die Botschaft mein Herz nicht richtig erreichen, wenn es mit anderen Dingen gefüllt und vollgestopft ist. Vieles kommt da ganz darauf an, wie du mit Gott ganz persönlich auch verbunden bist, um richtig zu hören. Wie du persönlich auf ihn ausgerichtet bist. Wie ist das bei unkonzentrierten Kindern, wenn die sich mit allem Möglichen beschäftigen und dann die Eltern sagen, hey, tu mal dies oder jenes. Und den Kindern ist es völlig egal. Die Kinder, die nicht auf ihre Eltern ausgerichtet sind, denen können die Eltern manchmal sagen, was sie wollen. Sie hören einfach nicht. Bis sie dann mal von den Eltern ermahnt werden müssen. Und dass sie dann sagen müssen, du, jetzt hör endlich mal zu. Ich möchte jetzt was sagen. Schau mir in die Augen. Oder dass sie sagen müssen, hörst du jetzt wohl? Hörst du mich überhaupt? Wenn man immer andere Dinge tut und dem Hören davonläuft. Vielleicht sind auch wir manches Mal solche unkonzentrierten Leute, solche unkonzentrierten Kinder Gottes, dass Gott vielleicht sogar manchmal in unserem Leben etwas deutlicher sprechen muss. Doch wie wunderbar ist es, wenn wir ein inneres Verlangen danach haben, täglich auf Gottes Wort zu hören. Nicht nur im Gottesdienst, sondern täglich. Und da muss man fragen, ist es auch für dich ein Verlangen, bereits morgens auf Gottes Wort zu hören? So wie es Jesaja zum Beispiel sagt. Er weckt ja morgen, für morgen weckt er mir das Ohr. Dass ich höre, wie ein Jünger hört. Morgens ist noch alles still, wenn man aufsteht. Und Jesaja kann das bestätigen, Kapitel 50, Vers 4. Gott weckt das Ohr. Warum? Dass ich höre, wie ein Jünger hört. Auch der Herr Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Das ist immer die Frage, hören wir seine Stimme? Möchten wir hören, wie ein Jünger hört? Wie sieht es da bei dir aus? Auch ich muss mich natürlich immer wieder prüfen. Nimmst du dir die Zeit, um wenigstens einmal am Tag Gottes Wort zu lesen? Nimmst du dir die Zeit, um wenigstens einmal am Tag mal ausführlich ins Gebet zu gehen? Gehst du bewusst mit Gott auch in den Tag hinein? Muss jeder die Frage selber beantworten. Wie sieht es auch mit deiner persönlichen stillen Zeit aus? Schiebst du die raus bis spät abends und dann geschieht es dann nicht mehr, weil du zu müde bist? Oder morgens, wenn man dann vielleicht zu spät aufsteht und es dann doch nicht schafft vom Alltag? Ja, es braucht Priorität, es braucht Kraft, es braucht Entschiedenheit. Liebe Freunde, Geschwister, das persönliche Bibellesen und persönliche stille Zeit vor Gott, das ist für unser Glaubensleben unverzichtbar. Das müsst ihr nicht machen, wenn ich das euch sage. Aber wer im Glauben wachsen will, wer mit Gott weiterkommen will, der muss das tun. Wenn du wirklich Gott liebst, dann kannst du nicht ohne sein Wort und ohne Gebet leben. Das geht gar nicht. Schauen wir mal hier in Jakobus 1, Vers 21. Da zeigt uns Jakobus, wie wir das Wort Gottes aufnehmen sollen. Da geht es nämlich auch um ein reines Herz. Jakobus 1, Vers 21. Er sagt hier darum, leget allen Schmutz und Vorrat von Bosheit ab und nehmet mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, welches eure Seelen retten kann. Wenn ich also irgendwelche Bosheit mit mir herumtrage oder irgendwelche unbereinigten Dinge, die ich einfach ja nicht bereinigen will oder wo ich einen Groll mit mir herumtrage, da kann das Wort nicht richtig eindringen, da kann das Wort keinen richtigen Raum finden, da kann ich das Wort nicht mit Sanftmut aufnehmen. Sanftmut hat ja auch etwas mit einem weichen Herzen zu tun, dass wir das mit Sanftmut aufnehmen sollen, dass wir das in entsprechender Weise aufnehmen, dass es auch Frucht wirken kann in unserem Herzen. Jakobus sagt, nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, welches eure Seelen retten kann. Ich gehe nicht davon aus, dass Jakobus hier meint, dass wir noch errettet werden müssen, sondern vielmehr, dass das Wort Gottes uns auch vor verkehrtem Verhalten und vor Bösem bewahren kann. Dass es uns auch verändern kann, diesbezüglich, welches eure Seelen retten kann. Das war das Erste zum Hören. Höre auf Gottes Wort. Zweitens, erkenne deinen persönlichen Zustand. Das ist immer interessant, wenn man ins Wort reinschaut, dann erfährt man was und da spricht auch normalerweise was an in unserem Gewissen. Und dann muss man sagen, ja, ich möchte meinen Zustand erkennen. Erkenne deinen persönlichen Zustand. Und wisst ihr, mit was das Wort Gottes öfters verglichen wird? Ja, wie wir es auch hier bei Jakobus sehen, mit einem Spiegel. Auch Paulus gebraucht das Bild des Spiegels auf, zeigt uns auch Jakobus hier in Vers 23 und sagt uns hier, denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Manne, der sein natürliches Angesicht im Spiegel beschaut. Und wenn du reingeschaut hast, was siehst du im Spiegel? Ja, keine schwere Frage. Wie kann man nur so fragen? Sicherlich wirst du jetzt sagen, ja natürlich sehe ich mich selbst. Ich sehe mein Gesicht, wenn ich reinschaue, wenn der Spiegel oben hängt. Und vielleicht muss man sich hierbei aber auch fragen, was hat man denn jetzt wirklich im Spiegel gesehen? Ich denke, ihr alle schaut in den Spiegel rein, um euren Zustand zu erkennen. Weil wir uns eben selbst nicht ohne Spiegel sehen können, haben wir einen Spiegel und dann schauen wir, ja, wie sieht es denn heute Morgen mit mir aus, wie verschlafen sehe ich aus, wenn ich das zum ersten Mal reinschaue. Oder wie sieht meine Frisur aus, so sieht er wieder fürchterlich aus, kann ich schon davonlaufen. Und dann fängt man dann vielleicht dann irgendwann mal vom Spiegel an, sich zu waschen und sich dann herzurichten, die Frisur und die Haare zurechtzubringen und so weiter. Die Männer brauchen den Spiegel zum Rasieren, die Frauen eher zum Schminken. Der Spiegel kann auch zur Eitelkeit führen, das ist uns auch klar. Der Spiegel soll aber eines bezwecken. Er soll unseren äußeren Zustand erkennbar machen und ihn letztendlich auch verändern. Wenn Schmutz im Gesicht ist, soll er abgewaschen werden. Oder wir betrachten vielleicht einmal unsere Zähne, um die Zähne zu putzen. Oder gerade auch unsere Frisur. Bei den Frauen, wie gesagt, ist es vielleicht eher auch mal Make-up oder die Schönheit auch. Ja, also wie gesagt, Spiegel ist auch eine gefährliche Sache. Muss nicht immer wohlgefällig sein vor Gott. Es kann auch Stolz produzieren und Eitelkeit. Also man muss auch mäßig damit umgehen können. Aber was tun wir, wenn wir unseren Zustand im Spiegel gesehen haben? Um unseren Zustand nicht mehr zu sehen, gehen wir einfach weg und gehen dann so aus dem Haus. Ich denke, das macht keiner von uns. Normalerweise nicht, sagen wir mal so. Und wir lassen alles, unsere ganzen verkehrte Frisur, unsere schlechte Rasur oder was es auch immer ist, und gehen so aus dem Haus. Ich denke, so gehen wir normalerweise nicht vom Spiegel weg. Wohl werden wir das kaum tun, sondern wenn wir erkannt haben, dass etwas nicht in Ordnung ist, was werden wir tun? Im Normalfall werden wir die Dinge, welche nicht in Ordnung sind, in Ordnung bringen. Und Jakobus, der gibt uns jetzt diesen schönen Vergleich in Bezug auf das Wort Gottes, dass das Wort Gottes ein Spiegel für uns ist. Wir sollen das Wort Gottes hören. Wir sollen es lesen. Das wird uns im ganzen Wort bekannt gemacht. Doch wenn wir das getan haben, dann zeigt uns eben Gott auch in der Regel etwas auf. Wie sieht es denn da und dort aus in deinem Leben? Irgendwo wirst du da angesprochen, sprich in deine Lebenssituation. Vielleicht auch manchmal gerade dann, wenn uns dies gar nicht so schmeckt, was wir da jetzt tun sollen, wenn wir gerade in so einer Situation drin sind. Und die Bibel zeigt uns unter anderem auch unseren persönlichen Zustand auf. Und dass er, also das Wort Gottes gibt uns Dinge zu erkennen, vielleicht auch die wir noch gar nicht erkannt haben. Oder worin eben Veränderungen in unserem Leben stattfinden muss. Gott wird uns auch in seinem Wort von Sünde überführen. Ich denke, die Erfahrung habt ihr alle schon gemacht. Dass Gott uns in seinem Wort von Sünde überführt und uns auch viel Fehlverhalten aufzeigt. Doch jetzt lautet die Frage für dich und für mich: Wie gehen wir mit dem Gehörten und Erkannten um? Das ist die wichtige Frage, die wir uns stellen wollen. Gott hat uns jetzt gezeigt, wo der Schmutz ist, was verändert werden muss, was korrigiert werden muss, was bereinigt werden muss. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Wollen wir diese Dinge beibehalten? Wollen wir so weiterleben? Oder wollen wir tatsächlich uns korrigieren lassen von Gott? Wollen wir verkehrte Dinge ablegen und eben neue Dinge anziehen? Die Bibel sagt, zieht den Herrn Jesus Christus an. Jetzt liegt es in uns, ob wir sagen, oh, das war aber heute wieder eine interessante Bibelstelle, die ich da gelesen habe. Und dann mache ich die Bibel zu und gehe meines Weges. Oder prüfe ich mich wirklich ernstlich, ob ich wirklich mehr damit tun muss. Oder wenn wir heute aus der Predigt rausgehen oder aus anderen Predigten, dass wir sagen, oh, war heute eine schöne Predigt heute. Hat mich angesprochen, ja, toll. Und dann geht man wieder raus und geht seines Weges. Nachher lassen wir wieder unseren schlechten Charakter, unsere schlechten Gewohnheiten, unsere verkehrten Handlungen und auch unserem schlechten Reden den Lauf. Oftmals vielleicht sogar mit der Ausrede, ja, das ist halt bei mir so. Und ich tue mir halt schwer, mich zu ändern. Das ist halt mein Charakter. Und in meinem Alltag, da muss ich halt so sein. Daran wird sich wohl nie was ändern, weil das ist schon alles so eingespielt. Doch ich möchte euch an dieser Stelle fragen, sind wir eigentlich nicht Narren, sind wir nicht Toren, wenn wir so denken? Wenn wir so denken, dass keine Veränderung bei uns stattfinden könnte, dass wir und unser Charakter und unser Verhalten und unser Umfeld immer so bleiben muss. Da es doch Gott ist, der uns diesen genialen Plan, von dem wir es vorhin hatten, uns so vor Augen stellt und etwas daraus machen will aus dir und aus mir. Wir sind ja sein Material, das er formen will, das er verändern will, indem er sein Wort umsetzen will. Und nur weil wir nicht darauf eingehen, vielleicht auch Gott gar nicht gehorchen wollen an manchen Punkten, kann er sein Werk nicht richtig mit dir und mit mir ausführen. Das ist eigentlich erschreckend. Und liebe Freunde, Geschwister, ich frage euch, das kann eigentlich nicht sein, oder? Jakobus sagt uns, wenn es bei dir nur beim Hören des Wortes bleibt, Hören ist sehr wichtig und gut, aber wenn es bei dir nur beim Hören des Wortes bleibt, dann wirst du dich auf Dauer selbst betrügen. Deswegen sagt er hier in Vers 22, seid aber Täter des Wortes. Und nicht höre allein, womit ihr euch selbst betrügen würdet. Vers 23, denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Manne, der sein natürliches Angesicht im Spiegel beschaut. Vers 24, er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Also wer nur beim Hören bleibt, für den wird alles nur Theorie bleiben. Natürlich wird Gott sein Herz ansprechen, ist klar, aber ich muss gewillt sein, es umzusetzen. Er wird nie erkennen, wie Gottes wunderbarer Plan eigentlich funktioniert. Wie Gott dein Leben umgestalten und verändern will. Wer nur hört und nicht tut, der wird sich letztendlich selbst und um die persönliche Glücklichkeit, ja, die Bibel spricht von Glückseligkeit, mit Gott bringen. Und wer nur hört und nicht tut, der wird auch geistlich nicht sonderlich wachsen. Und zudem würde er den himmlischen Lohn verderben. Und liebe Geschwister, für solch negatives Verhalten gibt uns die Bibel genügend Anschauungsbeispiele. Eine davon finden wir in Hesekiel. Wenn ihr das mal mit mir aufschlagen könnt, Hesekiel Kapitel 33. Der große Prophet Hesekiel. Hesekiel Kapitel 33. Und wenn wir solche Stellen aufschlagen, da sehen wir, das Menschenherz ist eigentlich immer dasselbe bis in die heutigen Tage hinein. Hesekiel Kapitel 33 möchte ich lesen, ab Vers 30. Hier spricht Gott der Herr zu Hesekiel und sagt: Und du, Menschensohn, die Kinder deines Volkes unterreden sich deinethalben an den Wänden und unter den Türen der Häuser und sagen zueinander, ein jeder zu seinem Bruder, kommt doch und hört, was für ein Wort vom Herrn ausgeht. Und er sagt zu Hesekiel in Vers 31, und sie werden zu dir kommen, wie das Volk zusammenkommt, und werden als mein Volk vor dir sitzen und deine Worte hören, aber nicht danach tun. Denn ob sie gleich mit dem Munde schmeicheln, so wandeln sie doch mit dem Herzen dem Gewinne nach. Und siehe, du bist für sie wie ein Liebeslied, wie einer, der eine schöne Stimme hat und gut die Saiten spielen kann. Sie werden deine Worte hören, aber nicht danach tun. Wenn es aber kommt, und siehe, es kommt, so werden sie erkennen, dass ein Prophet unter ihnen gewesen ist. Hier spricht Gott von dem Gericht, das eintreten soll. Also man kann hören, man kann Interesse zeigen, man kann Freude im Wort Gottes haben, man kann auch den Prediger loben und trotzdem nicht danach tun. Man kann auch den Prediger schmeicheln, schön tun, aber Gott sieht das Herz, wo jeder Einzelne steht. Sie werden deine Worte hören, aber nicht danach tun. Aber das ist nicht die Verantwortung des Predigers, sondern das ist die Verantwortung jedes Einzelnen vor Gott. Wenn der Prophet, wenn Hesekiel seine Pflicht tut, dann kann sich das Volk nachher nicht mehr beklagen. Ja, du musst uns auch das Vollbringen schenken. Nein, das muss jeder selber vollbringen, was gesagt wird. Wenn es zu spät ist, wie der Herr hier sagt, dann werden sie erkennen, dass es besser gewesen wäre, Gottes Wort zu tun. Und so wollen auch wir uns das sagen lassen und lieber das Wort tun, bevor es zu spät ist. Lassen wir es nicht zu weit kommen. Erstens, höre auf Gottes Wort. Zweitens, erkenne deinen persönlichen Zustand. Jetzt kommen wir noch zu einem dritten Punkt. Entscheide dich, das Gehörte zu tun. Entscheide dich, das Gehörte zu tun. Jakobus 1, Vers 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Ja, wenn man diese Aufforderung hört, dann könnte man jetzt meinen, und ich denke, das meinen auch viele, ich habe es auch eine ganze Zeit lang gedacht, oh, der Jakobus, der ruft uns aus, auf große Taten zu vollbringen. Du sollst nicht nur Hörer sein, sondern sei Täter, tu was, setz dich in Bewegung. Man muss jetzt wirklich hier aktiv sein. Vielleicht muss man irgendeine Hilfsaktion starten oder man muss Traktate austeilen oder man muss irgendwelchen Leuten helfen. Tue da und dort ein gutes Werk, dann bist du ein Täter des Wortes. Ja, sicherlich möchte Gott, dass wir gute Taten tun. Er hat uns auch berufen, um gute Taten zu tun. Ja, das stimmt, das sagt auch der Titusbrief. Und dass wir uns in Bewegung setzen lassen für ihn, das ist alles richtig. Doch wisst ihr, worauf es unserem Herrn zuerst ankommt? Zuerst kommt es ihm gar nicht so sehr auf unser äußerliches Tun an. Das ist gar nicht so entscheidend, das ist nicht das Allererste. Sondern auf was kommt es ihm denn zuerst an? Dass wir uns von innen raus von ihm verändern lassen. Das ist eine Tat, die wir geschehen lassen können. Dass wir einen Wandel im Geist führen. Ja, dass wir voll Geistes sind, dafür sind wir verantwortlich, jeden Tag aufs Neue. Wenn du gestern voll Geistes warst, ist es noch nicht sicher, dass du auch heute voll Geistes bist. Da bist nur du dafür verantwortlich, sonst niemand. Dass wir einen Wandel im Geist führen und dass wir durch den Wandel im Geist auch unseren Leib im Zaum halten können. Ja, das ist manchmal schon ein Biest. Und da muss man schon ganz schön Macht haben manchmal, aber das kann nur der Heilige Geist letztendlich und das Wort Gottes. Unseren Leib im Zaum halten, unser schlechtes Verhalten in den Zaum bringen und ablegen, unseren Charakter verändern lassen. Das ist dem Herrn wichtig. Und das ist das erste Werk, das an uns geschehen soll. Jakobus 1, Vers 26 sagt, wenn jemand fromm zu sein meint und seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Das stellt uns Jakobus jemand vor Augen, der wirklich meint, sehr gläubig zu sein, sehr geistlich und christlich zu sein. Und nachher, wenn es darauf ankommt, kann er sein Maul nicht halten oder ist frech zu anderen, kann seine Zunge nicht zügeln. Und da sagt Jakobus, diese Frömmigkeit ist wertlos. Es kommt also nicht zuerst auf das äußere Tun an, sondern ob du dich charakterlich mit deinem Denken, Handeln und Reden verändern willst. Es muss so sein, dass wir in irgendwelche Pfützen hineintappen oder dass wir Fehler machen. Keiner von uns ist vollkommen. Aber es kommt darauf an, ob wir dem Herrn wirklich gehorchen wollen in diesen Dingen. Und wer zunächst das tut und den Herrn an sich arbeiten lässt, der ist bereits ein Täter des Wortes. Da fängt das Tätersein an. Wenn jemand meint, er wäre so fromm, oder wir würden sagen, so gläubig oder geistlich, aber seine Zunge nicht beherrschen kann, der betrügt sich selbst. Habe ich mich selber auch schon erwischt dabei. Ich denke, ist keiner davon ausgenommen. Aber da müssen wir wissen, da leben wir im Selbstbetrug. Vielleicht hat sich schon manch einer von uns in seinem Glaubensleben wirklich betrogen, weil verkehrte Dinge über seine Lippen gekommen sind, weil er seinen Maul nicht halten konnte. Weil man über andere schlecht geredet und geschimpft hat. Noch schlimmer, wenn man vielleicht sogar zu anderen frech ist und sie mit Schimpfwörtern attackiert. Oder wenn man zweideutige Redensarten führt. Vor allen Dingen, wenn es um unmoralische Dinge geht. Könnt ihr euch vorstellen, wie weh das dem Herrn tut? Oder wenn auch Ungläubige Witzeleien betreiben und du stellst dich als Gläubiger daneben und lachst auch noch, ha, ist ja toll, was der da sagt. Anstatt dass man sich schämt und wirklich sagt, ja, das ist nicht mein Platz hier. Und ich möchte mit Gott leben und Gott will das nicht. Aber wenn man sich dazu stellt und das so mitmacht, dann ist das nicht die wahre Frömmigkeit. Das ist Selbstbetrug. Sondern es gleicht einem unkontrollierten wilden Pferd, wie es Jakobus in Kapitel 3, Vers 3 hier anspricht. Er bringt hier die Zunge mit einem wilden, unkontrollierten Pferd in Verbindung. Und da müssen wir sehen, es geht nicht um äußere große Taten zuerst, es geht wirklich um innere Werte. Und wir müssen bedenken, die wahre Frömmigkeit kombiniert das Innere mit dem Äußeren. Zuerst ist aber das Innere dran. Nicht umsonst sagte Herr Jesus, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatze seines Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatze seines Herzens das Böse hervor. Denn wes des Herz voll ist, geht sein Mund über. Es kommt bei jedem Einzelnen darauf an, mit was er sich auch täglich füllt. Wenn Böses und Verkehrtes aus deinem Mund kommt, oder wenn du nicht die Wahrheit redest, dann sieht es letztendlich auch so in deinem Herzen aus. Weil das, was in deinem Herzen ist, das geht auch im Mund über. Das spiegelt den Zustand deines innerlichen geistlichen Wesens. Ich kann nicht einerseits den Herrn loben und auf der anderen Seite den Schlangengift verbreiten. Wir hoffen, dass der Herr alle Zeit der Herr in unserem Herzen sein kann. Wenn du Schlangengift von dir gibst, dann ist letztendlich das Schlangengift schon in deinem Herzen vorhanden. Dann muss man das ausräumen durch das Blut Jesu. Wer ist ein wahrer Täter des Wortes Gottes? Jakobus sagt an dieser Stelle, wer seine Zunge im Zaum halten kann. Natürlich erstreckt sich das Tun des Wortes auch über unser ganzes Verhalten aus. Es ist nicht nur die Zunge. Aber die Zunge hat halt viel auch mit unserem Wandel zu tun. Ich habe mal bei William MacDonald reingeschaut in seinen Kommentar. Und der hat hier eine Geschichte weitergegeben von einem frommen Lebensmittelhändler. Die fand ich sehr interessant. Ein frommer Lebensmittelhändler. Dieser Lebensmittelhändler, der lebte in einer Wohnung über seinem Geschäft. Und nennen wir diesen Mann einfach mal Herr Fromm. Und jeden Morgen rief Herr Fromm seinen Verkäufer, der bei ihm angestellt war, zu sich und rief: Hallo, John! Und der Verkäufer antwortete: Ja, Herr Fromm. Und dann sagt der Lebensmittelhändler: John, haben Sie die Milch verdünnt? John antwortet: Ja, Herr Fromm. Der Lebensmittelhändler sagt weiter: John, haben Sie die Butter gefärbt? Ja, Herr Fromm. Dann: John, haben Sie den Kaffee mit Zichorie gestrickt? Ja, Herr Fromm. Dann sagt Herr Fromm: Sehr gut, John, gut gemacht. Dann kommen Sie jetzt bitte zu mir herauf in die Wohnung zur Morgenandacht. Passt das zusammen? Offenkundig wegen Gewinnsucht die Lebensmittel stricken. Natürlich, heute wäre das jetzt nicht mehr so einfach. Das war wahrscheinlich in früheren Jahren. Lebensmittel stricken. Ich denke mal, das war so ein einfacher Laden, wo man die Sachen noch nicht so gut verpackt hatte. Und wenn das alles geschehen ist, dann in die Wohnung gehen, eine fromme Andacht zu halten und womöglich zu beten. Ist das vor Gott wohlgefällig? Wir sind ja so gut. Und wir bitten dich heute, dass wir viel verkaufen können. Da macht Gott nicht mit. Das ist kein wohlgefälliger Gottesdienst. Keinesfalls. Jakobus würde uns auch hier sagen, dass solch ein Gottesdienst wertlos ist. Ja, es ist eine Luftnummer vor Gott. Nichts anderes. Eine Seifenblase. Man kann nicht entgegengesetzt dem Willen Gottes leben und dann meinen, man kann ein geistlicher, von Gott gesegneter Mensch sein. Gott wird nicht immer gleich reinhauen oder seinen Zorn über uns ausgießen, aber es ist ein wertloser Gottesdienst, es ist eine Luftnummer. Genauso ist es, wenn du mit jemandem herumstreitest und vielleicht anschließend in aller Frömmigkeit in den Gottesdienst kommst. Womöglich dann noch fromm betest. Was wird Gott dazu sagen? Es ist eine Luftnummer, wertlos vor Gott. Gott will, dass du ein Täter seines Wortes bist. Und das fängt eben bei deinem und meinem Verhalten an. Das fängt in unserem Herzen an. Und vielleicht scheint es uns natürlich manches Mal viel leichter zu sein, irgendwelche Taten zu vollbringen oder äußerlich fromm dazustehen und innerlich kein Verhalten zu ändern. Doch was bringt es letztendlich vor Gott, wenn wir auch irgendwelche Taten vollbringen und unsere innere Herzenshaltung nicht stimmt? Wenn wir zwar Dinge für den Herrn tun, das aber mit Murren tun und nicht aus Dankbarkeit, dass wir es überhaupt tun dürfen. Was bringt es, wenn wir 10.000 Traktate in Briefkasten verteilen würden, wir würden es mit Murren tun? Das ist für Gott wertlos. Oder wenn ich 1.000 evangelistische Kalender verteile, in meinem Herzen stimmt es nicht. Das ist die Frage, ob Gott das segnen kann. Es kommt bei Gott so viel auf unsere innere Haltung an und da fängt unser Tun an. Und wenn das stimmt, dann kann Gott auch unser äußeres Tun segnen. Sind wir also diesbezüglich Täter des Wortes? Und dann kann es mit entsprechenden äußeren Taten weitergehen. Und davon spricht jetzt auch Jakobus. Er bleibt hier nicht bei der Zunge stehen. Vers 27. Hier gibt uns Jakobus jetzt Taten weiter. Vers 27. Er sagt: Reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Trübsal zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu erhalten. Das ist die Frage, wie kommt Jakobus darauf? Dass es reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist, Waisen und Witwen in ihrer Trübsal zu besuchen. Warum führt hier Jakobus so etwas auf? Wir müssen uns natürlich mal in die damalige Zeit hineinversetzen. Waisen und Witwen waren zu damaliger Zeit die bedürftigsten Menschen, die es gab. Und man musste sie auch mit materiellen Dingen versorgen. Und sie standen letztendlich stellvertretend für alle sozial schwachen und bedürftigen Menschen. Das war eine wichtige Sache, sich um diese Menschen zu kümmern. Die Vaterlosen, Waisen und Witwen zu besuchen, das war bereits im Alten Testament auch ein Hauptanliegen der jüdischen Propheten. Da können wir auch von den Propheten lernen. Bereits Jesaja, der hatte dazu aufgerufen, in Jesaja 1, Vers 17, lernet Gutes zu tun, erforschet das Recht, bestrafet den Gewalttätigen, schaffet dem Weislein Recht, führet die Sache der Witwe. Und wir wissen, dass Gott sich ganz massiv auch zu den Waisen und Witwen stellt, weil er sich selbst sogar der Vater der Waisen und Witwen nennt, im Psalm 68, 6. Er ist ein Vater der Waisen und ein Anwalt der Witwen, Gott der Herr, der in seinem Heiligtum wohnt. Ich frage uns, wie viel sollten auch heute die Gläubigen gerade solche Menschen nicht vernachlässigen? Früher ging es eher um materielle Versorgung, es ging auch um das Recht, zum Beispiel auch von Witwen. Heute geht es vielleicht gerade bei solchen Menschen um allgemeinen Beistand, um Lebenshilfe, um Liebe, um Trost, um Ermutigung und um gute Beziehungen. Und natürlich darüber hinaus auch sollte man auch die praktische Hilfe nicht vergessen. Und wisst ihr, da zur Zeit Jesu war das gerade andersrum. Gerade die Pharisäer im Judentum, die hatten an dieser Stelle ganz kläglich versagt. Wenn wir aber dann in die junge Gemeinde zu Jerusalem sehen, und das wisst ihr auch aus Apostelgeschichte 6, da war auch eine Not da bei der Versorgung der hebräischen Witwen. Da hat es wieder eine ganz große Rolle gespielt, wo dann auch entsprechend Diakone eingesetzt worden sind, um eben die Witwen zu versorgen. Also das spricht in unsere Gemeindezeit hinein. Und Jakobus sagt es eben und betont es hier vorrangig, natürlich in seiner damaligen Zeit, aber das sollte auch uns heute wichtig sein, dass wir die Waisen und Witwen sehen, wie sie vor Gott dastehen und dass wir da einen Auftrag haben, auch als Gemeinde. Jakobus bezieht reine und makellose Frömmigkeit jedoch nicht nur darauf, die Zunge im Zaum zu halten. Entschuldigung, das hatte ich schon. Aber nicht nur darauf, die Waisen und Witwen, jetzt bin ich durcheinander gekommen, die Zunge im Zaum zu halten, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal zu besuchen und zu unterstützen. Nein, er gibt uns noch einen anderen Punkt weiter. Er spricht noch eine dritte Sache an hier in Vers 27. Reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Trübsal zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu halten. Das ist das Dritte, was wir hier sehen. Von der Welt unbefleckt zu halten. Die weitere Frage, was heißt es denn eigentlich, sich von der Welt unbefleckt zu halten? Ich kann mich ja nicht der Welt völlig enthalten, ich kann mich ja nicht hinter Mauern zurückziehen. Aber die Betonung liegt hier eben auf unbefleckt. Es betont die persönliche Reinheit, die eben nicht mit dem Kontakt der Welt besudelt werden soll. Mit Welt ist hier allgemein der gottfeindliche Kosmos gemeint, das gottfeindliche System. Wir sollen uns nicht mit den Dingen beflecken, die im Widerspruch zu Gottes Heiligkeit und Willen stehen. Das ist nicht ganz einfach in dieser Welt, dass wir uns nicht zu verkehrten Dingen hinziehen lassen. Wer im Willen Gottes steht, der wird sich nicht mit den Unterhaltungen und Vergnügungen dieser Welt zufrieden geben oder sich gänzlich darauf einlassen. Er wird auch nicht Unmoral treiben wollen, so wie sie auch immer mehr in der Welt getrieben wird. Sexuelle Ausschweifungen oder Habgier. Man kann auch von Habgier befleckt werden. Man kann in den Rausch des Kaufens und Verkaufens verfallen, wie das viele Menschen heute sind. Oder man kann auch befleckt werden mit Festen und mit Feiern, wo die Ausschweifungen dann ihren Gang nehmen. Es gibt so vieles, was man aufzählen könnte. All die Dinge, die konträr zu Gottes Willen stehen und zur Reinheit im Glaubensleben, die sollten wir hassen, damit wir uns nicht damit beflecken. Die Welt, die mag sich an diesen Dingen erfreuen und die mag diese Dinge ergötzen. Doch die Bibel sagt, halte dich fern davon. Du sollst dich nicht damit beflecken. Du sollst dich nicht damit besudeln, weil das würde deiner Frömmigkeit schaden. Lasst uns also vor Gott einen sauberen Wandel führen. Lasst uns darum bemüht sein, vor Gott ein reines Gewissen zu haben und auch vor den Menschen ein reines Gewissen zu haben. Und das ist alles weitaus mehr, als allein nur Hörer des Wortes zu sein. Denn wenn wir darum bemüht sind, dann werden wir eigentlich täglich unser ganzes Herz reinhängen müssen, um Gottes Willen zu tun und um Gott zu gefallen. Lasst uns also auf Gottes Wort hören, lasst uns zusehen, wie wir hören, und lasst uns entschieden sein, die Dinge zur Ausführung zu bringen, die Gott uns zeigt. Lasst uns entschiedene Täter sein. Ich wünsche es uns allen. Amen. Amen. Danke, lieber Vater im Himmel, dass du uns in deinem Wort ansprichst. Manches Mal auch sehr triffst in unserem Herzen. Und wir manches Mal erkennen müssen, wo wir hingeraten. Auch wenn wir vielleicht schon längere Zeit mit dir gehen, wo uns dein Wort vielleicht manches Mal nicht mehr so direkt anspricht, nicht mehr so direkt trifft. Vergib uns, Herr, wo wir auch manches Mal einfach darüber hinweg gehört haben und dann wieder unseres Weges gegangen sind. Wir möchten dich um Vergebung bitten. Wir freuen uns aber, Herr Jesus, dass du uns nicht loslässt. Wir freuen uns, dass du, Herr, an uns arbeitest, an jedem von uns. Dass du uns deinen Geist gegeben hast, der uns immer wieder in dein Wort treiben will, der uns unter dein Wort bringt und der zu uns reden will, der uns ermutigen will, uns beistehen will, uns aber auch ermahnt. Und so möchten wir beten, dass wir deine Stimme, Herr Jesus, durch deinen Geist hören dürfen, dass wir in dein Wort hineinschauen und dass du uns dazu befähigst, und du wirst es tun, dass wir wahrhaftige Täter deines Wortes sein dürfen. Ja, dass wir es nicht nur sein dürfen, sondern auch wirklich sind. Wir preisen dich im Namen Jesu und danken dir, dass du es vollbringen wirst. Amen.